80. Nächste Überschrift. Ihre Nichteinmischungsethik. Stimmt. Wir könnten etwas tun, antworteten sie, um unsere Macht zu demonstrieren. Tatsächlich haben wir, wie ihr später sehen werdet, den Menschen auf der Erde schon einmal geholfen. Sogar deinen eigenen Landsleuten. Aber das wäre jetzt aus mehreren Gründen unwirksam. Der erste Grund ist, dass sich die Supermächte in der gegenwärtigen Weltlage irgendwann zusammenschließen und die Parole einer planetarischen Verteidigung ausgeben würden, wobei sie die Parole einer drohenden außerirdischen Invasion, 38, ausgeben würden. 38, so etwas wie ein interstellarer Kreuzzug. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass eine solche Reaktion nicht durch unsere hypothetische Einmischung in irdische Angelegenheiten motiviert wäre, sondern durch die Furcht vor einem Aufstand ihrer eigenen Völker und der Völker der Dritten Welt, die einen aus Protest gegen die selbstmörderische Rüstungspolitik ihrer Führer, die anderen aus Angst vor Erniedrigung und Ausbeutung. Verstehst du? Der zweite Grund ist, dass für den Fall, dass die beiden Supermächte nicht eingreifen, was heute fast völlig ausgeschlossen werden kann, solche paternalistischen Ansätze vielleicht kurzfristig effizient, aber langfristig negativ wären, da jede Lösung, die vom Himmel kommt, als göttliches Wunder angesehen würde, und das ist eine Farce, der wir uns niemals hingeben werden. Es sei darauf hingewiesen, dass einige UFO-Spezialisten bereits so weit gegangen sind, zu behaupten, dass ihr Gott, Jesus Christus, ein Außerirdischer war. Ich fühlte mich, vielleicht ohne Grund, an ein chinesisches Sprichwort erinnert, der Hunger des Volkes wird nicht gestillt, indem man ihm Brot und Fisch gibt, sondern indem man es lehrt, zu sehen und zu fischen. Nun, fuhr die Stimme fort. Außer durch eine starke und nachhaltige Information über die Realität der Tatsachen, die uns in einen hemmungslosen Wellenkrieg stürzen würde, würden die Supermächte diese Realität behindern, verändern, verfälschen und sogar zum Schweigen bringen, und das aus besonderen und allgemeinen Gründen. Und das wäre so, mein Lieber, auch wenn wir uns bemühen würden, zu zeigen, dass wir nur friedliche Ziele verfolgen. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Verstehst du? Ich dachte übrigens an die vielen Kirchen und Sekten, die sich in den Kampf stürzen würden, um einen Punkt zu machen. In Spanien gibt es bereits zahllose von ihnen, fast alle, die neuen, kommen aus dem angelsächsischen Raum, ohne natürlich die mystischen Jaranrus zu vergessen, die kürzlich vom Vatikan von Palma de Troia in Sevilla geprägt wurden. Ich schwieg lange Zeit, bis die Frau, die mich bei meiner Ankunft auf dem Schiff begrüßt hatte und die in der Mitte des Tisches saß, das Schweigen brach. Wir möchten verstanden werden, und wir möchten, dass du unsere Haltung richtig interpretierst. Wir können nicht mehr Gesten der Annäherung an euch machen, als wir machen, um euch zu zeigen, dass wir existieren und dass wir eine fortgeschrittene Zivilisation in allen Bereichen sind. Es stimmt zwar, dass wir oft den Wunsch verspürt haben, dies zu tun, und deshalb unterhalten wir uns so oft mit den Erdbewohnern, wie wir es jetzt mit dir tun. Aber wir können nicht weitergehen, solange ihr nicht zeigt, dass ihr wirklich wollt, dass wir uns gegenseitig helfen. Und die erste Demonstration kann nur darin bestehen, dass ihr eure Kriege und eure Zwangs- und Gewaltpraktiken beendet, selbst in den Zeiten, die ihr friedlich, 39, nennt, und dass wir dafür sorgen, dass die privilegierten Länder der Erde auf ihre fortgesetzte Beherrschung und Ausbeutung der armen Länder, ihrer eigenen planetarischen Brüder und Schwestern, verzichten. Denn wenn die Gemeinschaften der Erde, fuhr die Stimme fort, nicht in der Lage sind, eine wirksame und großzügige Solidarität untereinander aufzubauen und zu festigen, wie können wir dann an eure aufrichtige Bereitschaft glauben, euch in die große kosmische Gemeinschaft zu integrieren, die wir seit so vielen Jahrtausenden erleuchten? Nächste Überschrift: Die unbekannten Schätze des Universums. Da ich zweifellos der Meinung war, dass ich mich ein wenig entspannen musste, wurde ich eingeladen, das Schiff zu besichtigen. Ich stellte bald fest, dass der Raum viel kleiner war, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Es gab glasartige Trennwände, aber sie waren praktisch unsichtbar. Ich bemerkte es erst, als wir durch eine Art Tür gingen und das betraten, was ich für die Navigations- und Kontrollkabine hielt, um es so zu nennen, wie ich es wollte, und ich hörte einige sehr gedämpfte Pfeiftöne, die in ihrer Intensität variierten, aber immer sehr leise waren, im Einklang mit den kleinen Lichtern, die auf dieser riesigen Tafel oder Wandkarte auf und ab blinkten, die ich schon von meinem Sitz aus wahrgenommen hatte. Jetzt, aus der Nähe, wirkte sie noch raffinierter, mit einer Reihe von rein verschiedenfarbiger Druckknöpfe und 6 kleinen Bildschirmen, die in das lange Pult eingebettet waren, das bis zum Fuß der Tafel reichte. "Drück bitte diesen Knopf", sagte einer von ihnen mit einem leichten Lächeln im Gesicht zu mir. Ich drückte die Taste und hörte, wie der Motor des Opels ansprang und die Scheinwerfer aufleuchteten, während sich das Bild des Autos auf einem der Bildschirme spiegelte. Sie erklärten mir, dass bestimmte Lichter der Kontrolle von Straßen und Wegen entsprachen, die zum Standort des Schiffes führten, während es sich bei anderen um Kontakte mit anderen Schiffen oder um Signal von Spätrupps handelte, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort waren und Nachforschungen anstellten. 82. "Nun", sagte ich, um es vorsichtig auszudrücken, "ihr müsst wissen, dass es auch Gerüchte gibt, dass ihr auf die Erde kommt, um nach Mineralien zu suchen, die euch auf euren Planeten fehlen. Das ist nur Gerede um des Geredes willen. Auf unseren Planeten gibt es eine ebenso große oder größere Vielfalt an Mineralien, Pflanzen und Tierarten als auf der Erde." Anhang 18. "Weil unserer Gemeinschaft die Ressourcen vieler Planeten zur Verfügung stehen. Das hat es uns ermöglicht, in unserer Forschung so schnell Fortschritte zu machen. Zusätzlich zu den unerschöpflichen Quellen des Reichtums, die in den kosmischen Räumen entstehen, von denen ihr nicht einmal wisst, wie ihr eine von ihnen unter so vielen anderen nutzen könnt, die Sonnenenergie. Über eine mechanische Rampe, die identisch ist mit der, die ich benutzte, um zum Kirchenschiff hinaufzuklettern, gelangten wir in den großen zentralen Raum, wo man mir einen Tisch voller Steine, Mineralien verschiedener Größe, Struktur und Farbe, zeigte und mir erklärte, diese Gesteinsfragmente und viele andere Proben, die wir der Erde entnommen haben, sollen unseren Datenbestand bereichern, und wenn die Zeit gekommen ist, kann all dies dazu dienen, die Informationen, die ihr über euren eigenen Planeten besitzt, erheblich zu erweitern. Am meisten hilft uns jedoch unser Wissen über die Gesetze der kosmischen Harmonie, über die Pflanzen, Mineral- und Tierwelt weiter. Und ist es wahr, dass niemand die Schätze des Universums berechnen kann?", fragte ich mit der Unwissenheit eines Laien. "Vergessen nicht, dass auch die Meere der Erde und eure Kontinente Teil dieses Universums sind, aber wir sind nicht gewohnt, irgendwelche Bewertungen vorzunehmen, daher konnten wir deine Fragen nicht korrekt beantworten. Wir können dir jedoch versichern, dass die Meere unser größter Schatz sind und dass es ohne sie sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich wäre, unsere Lebensessenzen auf der Erde oder auf einem anderen Planeten zu erhalten. Um es noch deutlicher zu sagen, wenn die Planeten austrocknen würden, würde der Tod erneut das Universum erobern. Deshalb müssen wir uns gut um sie kümmern." Plötzlich begann ich zum ersten Mal darüber nachzudenken, wie meine Mitmenschen wohl reagieren würden, wenn ich ihnen das alles erklärte. In Wahrheit hatte ich bis zu diesem Moment, ich kann nicht sagen, warum, nicht daran gedacht, dass ich irgendjemandem etwas erklären muss. Nicht wegen dem, was die Leute sagen werden, das ist mir völlig egal, sondern aus Angst vor der Sinnlosigkeit, die Einzelheiten des Treffens und den Inhalt der Botschaft zu verbreiten. Mehrere Stunden lang konzentrierte sich meine ganze Sorge darauf, so viele Details wie möglich von dieser ungewöhnlichen Begegnung in meinem Gedächtnis abzulegen, um mich davon zu überzeugen, dass es kein Traum gewesen war. Als ich, geistig, im Besitz der Botschaft war, einer Botschaft mit unmissverständlichem Ultimatum, und als ich darüber nachdachte, wie ich sie am besten verbreiten könnte, gingen mir sehr widersprüchliche Gedanken durch den Kopf. Mal war ich von großer Hoffnung erfüllt, weil ich dachte, dass ich meinen Mitmenschen helfen könnte, unsere Zukunft, die wir uns mit unserer bloßen Brust und unseren bloßen Händen aufbauen müssen, ein wenig klarer zu sehen. Mal befürchtete ich aber auch, dass es die Verwirrung um das sehr gläserne Thema außerirdisch noch vergrößern könnte. Der letztgenannte Eindruck war vielleicht auf die spärlichen Informationen zurückzuführen, die ich vor meiner Begegnung mit ihnen zu diesem Thema hatte. Wahrscheinlich war ich deshalb in einer zögerlichen Stimmung, aufgeregt und pessimistisch zugleich. Bis mich am Ende der Reise der Optimismus wieder einholte. In der großen Halle konnte ich vor allem vier kleine Schiffe unterschiedlichen Typs sehen. Zwei von ihnen waren rund, wie das Trägerschiff, und die anderen waren zylindrisch, vom Typ reine Zigarre. Die ersten hatten einen Durchmesser von etwa 10 bis 12 Metern und eine Höhe von 2,50 bis 3 Metern. Die anderen waren 6 bis 7 Meter lang und hatten einen Durchmesser von 2 bis 3 Metern. Sie waren, wie das Mutterschiff, silbern, aber stumpf. Die Zigarren waren in dem, was ich für die Nase hielt, glasiert und erinnerten mich an die, die ich beim Tauchen im Meer und bei der Erkundung der Unterwassergrotte gesehen hatte. Der glasierte Teil war wie Plastik, geräuchert, das, wie man mir sagte, dazu diente, nur von innen nach außen zu sehen. Diese Fahrzeuge, fügte einer von ihnen hinzu und zeigte mir die runden fliegenden Untertassen, sind für die Erforschung der Oberfläche, wenn unser Schiff als Basisstation im All schwebt. Und diese, er deutete auf die Zigarren, sind für die Unterwasserforschung, wie du sie in einem der Dokumentarfilme gesehen hast. 84. Zwischen zwei Kolumnen und im Laufe dieses langen Gesprächs, das durch langes und sehr gesundes Schweigen unterbrochen wurde, luden sie mich ein, eine Art Erfrischungsgetränk zu trinken, das gleichzeitig nach Orange, Zitrone und Grapefruit schmeckte. Und ich habe mit ihnen auch eine Mahlzeit eingenommen, die aus der Einnahme mehrerer Tabletten bestand. Mit anderen Worten, synthetische Nahrung, sozusagen. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass ich eine gute Mahlzeit gegessen hatte. Außerirdische in einer spanischen Seesiedlung. Und als er mir eine E-Konsole zeigte, sagte er, nimm Platz und pass bitte auf. 85. Wir setzten uns, und sofort wurde das Licht gefiltert, und auf einem Bildschirm, der von der Decke herabhing und auf halber Höhe aufgehängt war, erschienen zwei zylindrische Schiffe. Sie flogen schnell auf Meereshöhe, knapp über den Wellen. Plötzlich kamen sie zum Stehen und stürzten mit der Nase voran langsam ins Meer. Durch den verglasten Teil und dank ihrer sehr langsamen Geschwindigkeit, immer mit dem gleichen Ziel, die Wasserwelt nicht mehr als minimal zu verändern, konnte ich die Unterwassertiefen mit all ihrer feinen und bunten Flora und der reichhaltigen und farbenfrohen Fauna bewundern, die sich um die kleinen Schiffe herumtummelte, während ich im Inneren, mit den Nasen an das Glas gepresst, mehrere Besatzungsmitglieder sehen konnte, die sich wie Kinder beim Anblick all dieser Fische zu amüsieren schienen. Kurz darauf tauchten die Schiffe bei herrlichem Mondlicht auf und näherten sich einem menschenleeren Strand. Wenige Minuten später erschienen aus dem Landesinneren zwei Gruppen von Außerirdischen, die eine Art Rucksack auf dem Rücken trugen. Als sie sich näherten, konnte ich sehen, dass sie von Erdbewohnern begleitet wurden, die sie, als sie das Ufer erreichten, wo sich die Wellen brachen, mit großer Zuneigung verabschiedeten und mit Hüten und Tüchern winkten. Es müssen 15 oder 20 Personen beiderlei Geschlechts gewesen sein, darunter mehrere Kinder, bis die zylindrischen Schiffe wieder im Meer versanken. Man konnte sehen, dass sie überhaupt nicht überrascht waren. Ich war perplex und wusste nicht, was ich sagen sollte. Manchmal hatte ich den Verdacht, dass das Ganze inszeniert sein könnte, und um mich davon zu überzeugen, dass es nicht so war, fragte ich. Dann stellt sich heraus, dass dieser eindeutige Kontakt tatsächlich bereits hergestellt worden sein muss, da diese Gruppe von Männern und Frauen, soweit ich gesehen habe, an eure Besuche gewöhnt zu sein scheint. Genau. Wir haben Kontakt zu zahllosen isolierten Gruppen von Erdbewohnern und manchmal auch zu Familien, die an sehr abgelegenen Orten leben, und sie alle helfen uns bei unserer Forschung. Im Austausch für was? Ich unterbrach sie und bedauerte auf der Stelle, dass ich eine solche Frage gestellt hatte. Gern geschehen, Kamerad, aber ohne Gegenleistung. Nun, ja, als Gegenleistung für unsere Dankbarkeit. Denn tief im Inneren wissen sowohl sie als auch wir, dass wir für eine Sache arbeiten, die uns allen gemeinsam ist. Und könnt ihr mir sagen, aus welchem Land diese Leute kommen? Sie, mein Lieber, kommen aus Spanien. Sie gehören zur Seefahrerbevölkerung eurer Mittelmeerküsten. Der andalusischen, um genau zu sein. 86. Ohne es genau sagen zu können, hätte man fast vermutet, dass es auch Italiener oder Griechen sein könnten. Aber nein, sie sagten, sie seien Spanier. Und es gab keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Die Filmvorführung wurde unterbrochen, und dann wurde ich eingeladen, in die Kuppel zu gehen, die völlig transparent war und durch die man den Sternenhimmel sehen konnte. Ich weiß nicht, aus welchem Glas die Kuppel bestand, aber ich hatte das Gefühl, dass der Himmel zum Greifen nah war. Wir kletterten eine spiralförmige Rampe hinauf, und dann bemerkte ich, dass mich irgendetwas die ganze Zeit über 2 oder 3 Meter von ihnen fernhielt. Wenn man sich mit jemandem unterhält, neigt man sogar dazu, ihn am Arm zu nehmen, so dass ich mehrmals unbewusst versuchte, mich ihnen zu nähern. Aber, ich wiederhole, ich hatte immer das Gefühl, dass mich etwas wie eine Barriere aus warmem Wasserdampf zurückhielt. Kleinräumiges Wackeln, ist dir klar, sagte einer von ihnen, dass wir uns bereits vom Schiff getrennt haben? Als ich mich dem großen Glasfenster näherte, bemerkte ich, dass wir uns in der Luft befanden, neben dem Schiff, etwa 5 oder 6 Meter von ihm entfernt. Ich gestehe, dass ich in diesem Moment Angst hatte, weil ich befürchtete, dass sie mit der Kuppel wegfliegen würden. Denn anscheinend könnte das Schiff zerbrechen und jedes Stück könnte ein autonomes Raumfahrzeug werden. Die Überraschung wuchs von Tag zu Tag. Und obwohl man sich bei den technischen Dingen auf eher primitivem Niveau bewegt, dachte ich manchmal an den Gesichtsausdruck unserer großen Luft- und Raumfahrtspezialisten, wenn sie die Leichtigkeit beobachten könnten, mit der sie sich entwickeln, umwandeln, auflösen, umstrukturieren und in der Luft schweben bleiben, wobei sie über unsere Gesetze der Schwerkraft lachen. Und wer weiß, wie viele andere Gesetze. Aber nein, es gab überhaupt keinen Flug, nur ein bescheidenes Wackeln im Raum, denn innerhalb von Minuten waren wir wieder oben auf dem Schiff, ohne dass ich das Gefühl hatte, mich bewegt zu haben. Natürlich ging das alles sehr schnell. Und dass meine Reflexe schließlich nicht mehr waren als die eines alten Bürgers in einer vorübergehenden Panik. In der Zwischenzeit, bevor wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkehrten, lud mich einer von ihnen ein, näher an die verglaste Wand der Kuppel heranzutreten, und kurz darauf wurde mir klar, dass die Verhüllung des Mutterschiffs vorgenommen wurde, um den beiden runden fliegenden Untertassen, die ich in der zentralen Halle gesehen hatte, den Flug zu ermöglichen. Sie hoben ab, ich sah sie im Abstand von einigen Sekunden, lautlos, mit einer großen Anzahl von kleinen Lichtern, die schnell um das Fahrzeug herum auf- und abblitzten. 87. Und wohin fliegen diese Schiffe? Um einige Erkundungsdumps abzuholen, die wir in den Bergen Zentralfrankreichs zurückgelassen hatten. Später, als ich mich über UFOs informierte, wurde mir klar, dass es den mächtigen Flugzeugen und beeindruckenden Raketen, die den wichtigsten Armeen der Erde zur Verfügung stehen, nie gelungen ist, auch nur ein einziges dieser Raumschiffe abzufangen, geschweige denn abzuschießen oder zu kapern. Es sind auch keine beschädigten Schiffe bekannt. Dies würde den großen Eindruck von Sicherheit bestätigen, den sie mir zu jeder Zeit vermittelten. Allerdings muss ich klarstellen, dass sie nie auch nur ein einziges Mal anmaßend waren, und das konnten sie sich leisten. Aber mir ist klar, dass die Bürger des Kosmos kommen und gehen, landen und starten, erkunden, in unsere Meere und Seen eintauchen, kurz, sie wandern durch unseren Raum und unseren Planeten, als wären sie zu Hause. Ah! Und sie lassen sich in unseren Bergen nieder und leben und plaudern mit den Erdenbewohnern, solange sie Lust dazu haben. Wir gingen dann zurück in den hellen Sitzungssaal und ich bemerkte, dass zwei Flaschen und mehrere dicke Gläser auf dem Tisch standen. Wir setzten uns und ich wurde gefragt, ob ich durstig sei. Ich war weder durstig noch hungrig, aber um zu sehen, was sie mir gaben, sagte ich ja, und dann servierten sie mir eine rosafarbene, etwas dickflüssige Flüssigkeit. Als ich sie kostete, dachte ich, es sei Orangenlimonade, aber dann, als ich sie trank, hatte ich das Gefühl, dass sie einen sauren Nachgeschmack hatte, als wäre es Zitronen- oder Grapefruitsaft. Dann, ich weiß nicht, ob ich unter dem Einfluss dieses Getränks stand, aber ich spürte eine leichte Schläfrigkeit. Ich glaube, ich bin eine Zeit lang eingeschlafen. Ich kann nicht sagen, ob die Frage, die mich in dieser Nacht am meisten beschäftigte, was ich mit der Nachricht tun sollte, mich wieder verfolgte, entweder als ich wach war oder während des kurzen Nickerchens, das ich machte. Ich dachte, ich sollte es so schnell wie möglich loswerden, unter einem Pseudonym, natürlich mit einer Geschichte, die es glaubwürdig macht. Aber nach und nach verwarf ich diese Idee, weil sie einen Beigeschmack von Feigheit und Unhöflichkeit gegenüber denjenigen hatte, die sie mir anvertraut hatten. Ich dachte auch daran, es einer Persönlichkeit aus der Welt der Politik oder der Literatur anzuvertrauen. Natürlich habe ich die Person gut gewählt. Dann erinnerte ich mich an Orson Welles' Radiosendung von 1938 in den Vereinigten Staaten, in der er in apokalyptischem Rahmen ankündigte, dass Marsmenschen die Erde überfallen würden, und ich stellte mir vor, dass wir mit Hilfe eines Radiofreundes eine ähnliche Sendung machen könnten, nur dass unsere Sendung nicht dazu dienen würde, die Menschen zu erschrecken, sondern die Ankündigung bekannt zu machen. Es wäre nicht schwer gewesen, einen runden Tisch zu organisieren, als ob sie unter uns wären, um der Veranstaltung einen angemessenen Sensationscharakter zu verleihen, der dazu beitragen 88 würde, dass der Inhalt der Botschaft zunächst bei den Radiohörern und dann auch in der öffentlichen Meinung tief eindringt. Ich hatte sogar vor, das Paket dem Hauptmieter des Zarzueller Palastes und seiner Frau, die sich offensichtlich sehr für das UFO-Phänomen interessierte, zukommen zu lassen, da sie, wie ich fand, besonders beliebt waren. Möglicherweise, weil sie wussten, dass sie in der Person des Journalisten und Schriftstellers J.J. Denny mit Akut Dates einen UFO-Berater hatten. Ich gestehe, dass mir auch in den Sinn kam, die Nachricht in eine Mappe zu stecken und sie für mich zu behalten. Auf diese Weise könnten wir sehen, ob sie meine Entscheidungsfreiheit respektierten oder ob sie in der Lage waren, mich zu zwingen, indem sie mich manipulierten oder programmierten. Das spielt keine Rolle, sie öffentlich zu verbreiten. Was mir in jedem Fall zu keiner Zeit entgangen ist, die Lektionen, die ich im Laufe meines Azzakanada-Daseins gelernt habe, müssen etwas wert sein, waren die Gefahren, die eine solche Verbreitung mit sich bringen kann. All diese Überlegungen, wie auch alle anderen, die ich während meines Aufenthalts auf dem Schiff Licht des Kosmos anstellte, während ich mich mit ihnen unterhielt, ihre Filme bewunderte oder ihr Schweigen teilte, hätte ich, glaube ich, unmöglich in einem irdischen Zeitraffer anstellen können oder ohne dass sie meinen Geist darauf vorbereitet hätten, wie sie mich warnten, eine solche Summe von Eindrücken und Empfindungen in ihm zu konzentrieren. Als Erinnerungen, Reflexionen, Bilder, staunte ich immer mehr, denn ich dachte an meine Landsleute auf der Erde und sagte mir, wenn sie alle in der Lage wären, ihre Wahrnehmungs-, Beobachtungs-, Reflexions- und Analysefähigkeit voll zu nutzen, so dass alle diese individuellen Kräfte harmonisch zunehmen würden, dann könnte das Leben, unser Leben, leicht reibungsloser verlaufen, ohne dass ein unbedeutender Rückschlag zu einem unüberwindlichen Problem wird. Das nennen wir das Leben unnötig verkomplizieren, was, es wurde bereits gesagt, muss aber nicht wiederholt werden. Das charakteristischste Zeichen unserer Zivilisation ist, das menschliche Leben mit unzähligen Schwierigkeiten, Krankheiten, Traumata, Depressionen, Gespenstern und anderen Verzweiflungen zu bevölkern, so dass der Mensch in seiner gesamten Existenz keinen Halt findet. 89. Als ich vor ihnen vorbeiging, schaute ich sie auch an, einen nach dem anderen, in ihre Augen, fest, und ich bin mir sicher, dass sie merkten, dass ich ihnen mit meinem Blick aus dem tiefsten Teil meines Selbst dankte. Ich bemerkte, dass ihr Blick wie nie zuvor eine unermessliche, nicht zu übersetzende Freundlichkeit widerspiegelte. Ich war so beeindruckt, dass ich mich umdrehen, wieder hinsetzen und bis ans Ende meiner Tage mit ihnen plaudern wollte. Werden wir uns wiedersehen? Fragte ich. Gut möglich, antwortete der Mann, der mich Stunden zuvor an Bord seines Schiffes begrüßt hatte. Nächste Überschrift: Verzückung der Erdbewohner. Plötzlich kam mir die Idee, ihnen eine Frage zu stellen. Verzeiht mir, wenn ich indiskret bin. Was ist dran an diesen Entrückungen der Erdenbewohner, die euch vorgeworfen werden? Nun, das hängt davon ab, wie man es betrachtet. Wir glauben nicht, dass das richtige Wort ist. Wir sollten eher von Rettung sprechen. Schau dir genau an, was wir dir zeigen werden, und urteile selbst. In Bruchteilen von Sekunden fanden wir uns in einer anderen Filmprojektion wieder. Es war, als würden wir an Bord eines Hubschraubers reisen. Nun, ich hatte vergessen, dass ihre Schiffe mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum fliegen können, aber auch mit toller Geschwindigkeit, oder unbeweglich und unendlich in der Luft schweben. Wir sanken nun senkrecht und langsam. Auf 90, den ersten Blick schien es mir, als würden wir über ein paar Reisfelder stechen. Oder über eine große Fläche sumpfiger Teiche. Bald sah ich Gruppen von Männern und Frauen, die auf diesen überschwemmten Feldern arbeiteten und knietief im Wasser standen. Dies ist der Planet Labafina, wurde mir gesagt. Schau dir diese Menschen gut an und sage uns, ob sie dich an etwas erinnern? Als wir einige Meter über dem Boden angelangt waren, kreiste das Schiff mehrmals um die Bauern, und die Bauern, die wieder zu uns stießen, winkten uns freudig zu. Sofort sah ich Gesichter, die mir zwar nicht vertraut, aber auch nicht völlig fremd waren. Dann rief ich aus: Aber es sind Menschen aus Indien. Es waren etwa 100 von ihnen. Und sie arbeiteten in einigen Reisfeldern. Ein paar Minuten lang flogen wir langsam über diese Felder und die Umgebung. Schau dir diese anderen landwirtschaftlichen Arbeitsplätze genau an. Und auf dem Bildschirm erschienen große Landstriche. Man sagte mir, es sei der Planet Goldener Weizen. Und ich sah etwa 1,5 Dutzend sehr kurze Traktoren, die ein eher bräunliches Land pflügten, als ob es mit Schieferstaub bestreut wäre. Diese Maschinen erinnerten mich einen Moment lang an die teuflischen italienischen Panzer, die Ansaldo-Fiat, aus dem Spanienkrieg. In einer Ecke des riesigen Feldes sah ich eine Art rundes Zelt, als wäre es aufgeblasen. Von diesem Zelt aus, wurde mir gesagt, fahren Sie die Traktoren und alle anderen landwirtschaftlichen Maschinen. Wenn wir wollen, können wir die Arbeit auf den Feldern vollständig mechanisieren.